Ich habe einen Instagram-Account mit 1100 Followern. Mein Profil war öffentlich eingestellt, sodass jeder es ansehen, meine Fotos liken und kommentieren konnte. Oft haben Leute, die ich nicht kannte, meine Bilder geliked und Kommentare hinterlassen, aber eine Person fiel besonders auf. Ich erinnere mich an ihren ersten Kommentar unter einem meiner Fotos. Es war ein Strandfoto mit einer Freundin, also trug ich einen Badeanzug. Das Bild hatte ungefähr 11 Kommentare, aber einer davon war von jemandem, den ich nicht kannte. Es waren 3 Feuer-Emojis. Ich klickte auf sein Profil. Er hatte 3 Fotos, 80 Follower und folgte über 200 Personen, mich eingeschlossen. Die 3 Fotos waren Selfies von ihm, was irgendwie seltsam wirkte, da er schätzungsweise zwischen 40 und 50 Jahre alt war. Es hat mich damals nicht besonders gestört, da ich so etwas bis zu einem gewissen Grad erwartet hatte. Doch nach diesem Foto wurde es zur Gewohnheit, dass dieser Mann unter jedes neue Foto von mir kommentierte. Einer seiner Kommentare war einfach nur hot. Das fand ich ehrlich gesagt schon etwas unheimlicher. 2 Tage nachdem ich das nächste Bild gepostet hatte, hinterließ er diesmal keinen Kommentar. Stattdessen schickte er mir eine Direktnachricht. Darin stand: Hey, ich wollte dir nur sagen, dass du wunderschön bist, auch wenn ich wahrscheinlich 30 Jahre älter bin als du, lol. Ich antwortete nur mit einem schlichten lol, danke, was mich selbst überrascht hat, denn die meisten Leute hätten das wahrscheinlich ignoriert. Er antwortete mit: Ich würde töten, um ein Mädchen wie dich kennenzulernen. 10 Minuten später schrieb ich noch einmal danke zurück, in der Hoffnung, dass er nichts weiter sagen würde. Doch er antwortete: Vielleicht lerne ich dich ja eines Tages kennen, lol. Auf diese Nachricht reagierte ich nicht mehr. Alles an diesem Mann fand ich irgendwie beunruhigend, aber ich blockierte ihn nicht. Ich dachte: Warum einen Follower und kostenlose Likes verlieren? Ich hörte nichts mehr von ihm, bis ich ein neues Foto postete. Es zeigte meine Schwester Carol und mich vor unserem Haus. Der Mann kommentierte das Foto sofort mit: Du und deine Schwester seid so süß. In dem Moment fand ich, dass es zu viel wurde, also löschte ich den Kommentar und blockierte ihn. Später an diesem Tag waren Carol und ich allein zu Hause. Ich war im Badezimmer und machte mir die Nägel, weil ich ausgehen wollte, als ich durch das Fenster bemerkte, dass ein Auto, das ich nicht kannte, vor unserem Haus geparkt hatte. Ich konnte nur die Vorderseite des Fahrzeugs sehen, weil der Rest von den Büschen verdeckt war, die unseren Garten vom Nachbarn trennten. Die Scheinwerfer gingen aus, aber ich sah niemanden aussteigen. Es fiel mir auf, weil wir in einer Sackgasse wohnen und es deshalb normalerweise keinen Durchgangsverkehr gibt. Ich zog die Jalousie zu, weil ich mich völlig ausgesetzt fühlte. Meine Schwester war in ihrem Zimmer mit ihrem Laptop. Als es Zeit war zu gehen, verabschiedete ich mich nicht. Normalerweise schicken wir uns einfach eine Nachricht, wenn wir das Haus verlassen. Ich ging zu meinem Auto und warf erneut einen Blick auf das fremde Auto, das sich als ein Maxima herausstellte. Getönte Scheiben und die Dunkelheit machten es unmöglich, hineinzusehen. Ich stieg in mein Auto, machte ein Wendemanöver und fuhr die Straße entlang zur nächsten Hauptstraße. Ich ging zu einem Treffen bei einem Freund. Es war keine richtige Party, aber es gab ziemlich viel Alkohol. Ich hielt mich etwas zurück, weil ich wusste, dass ich noch fahren musste. Aber ich muss zugeben, dass ich, auch wenn ich so etwas nicht gutheiße, etwas beschwipst war, als ich wieder nach Hause fuhr. Die Fahrt dauerte nur 5 Minuten. Als ich ankam, fiel mir als erstes auf, dass der Maxima noch immer vor dem Haus geparkt war. Ich musste wissen, wem dieses Auto gehörte. Ich fuhr langsam daran vorbei, konnte aber immer noch nicht ins Innere sehen. Ich parkte und schickte, bevor ich ausstieg, ein paar Nachrichten an meine Freunde, um ihnen zu sagen, dass ich gut angekommen war. Ich ging auf das Haus zu, ohne das Auto aus den Augen zu lassen. Gerade als ich an der Tür war, fielen mir die Schlüssel aus der Hand. Aus irgendeinem Grund hatte ich zu viel Angst, um mich danach zu bücken, also klingelte ich mehrmals, damit meine Schwester mir öffnete. Sie antwortete nicht, also blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu bücken und die Schlüssel zu suchen. Zum Glück waren sie auf die Fußmatte gefallen. Ich ging schnell ins Haus und warf noch einen letzten Blick auf den Maxima, bevor ich die Tür schloss. Es war bereits nach Mitternacht, aber meine Schwester war um diese Zeit normalerweise noch wach. Ich ging leicht schwankend die Treppe hinauf und den Flur entlang zu ihrem Zimmer. Es kam mir seltsam vor, dass die Tür weit offen stand und das Licht aus war. Vielleicht war sie zum ersten Mal seit langem ausgegangen. Ich trat leise in ihr Zimmer und mein Herz blieb für einen Moment stehen, als ich ein leises Murmeln hörte. Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es ihre Stimme war. Sie kam aus dem Schrank. Die Schranktür war einen Spalt offen und durch die Öffnung sah ich die Augen meiner Schwester, die mich ansahen. Sie sah verängstigt aus und schien zu weinen. Ich kniete mich neben sie und öffnete die Tür ganz, flüsterte: "Was ist los?" Sie sagte nichts, sondern legte nur einen Finger auf die Lippen, als Zeichen, dass ich still sein sollte. Ich nahm sie sanft am Arm, um sie aus dem Schrank zu ziehen, und als sie schließlich herauskam, schloss ich die Tür vorsichtig. In dem Moment war meine Schwester wieder vollständig im Raum zu sehen, und ich sah ihn. Da stand jemand, mitten im Zimmer. Ich weiß nicht, ob er uns ansah oder nicht, aber das war in dem Moment egal, denn wir schrien beide aus vollem Hals und rannten los. Ich spürte die Vibrationen seiner schweren Schritte hinter uns. Wir rannten direkt zum Auto. Ich schaffte es gerade noch, die Türen zu verriegeln, bevor der Mann versuchte, sie zu öffnen. Als er merkte, dass sie verschlossen waren, begann er mit der Schulter gegen das Fenster zu schlagen, während meine Schwester hysterisch schrie und alles noch furchterregender machte. Trotz der Panik machte es Klick in meinem Kopf. Es war derselbe Mann, der mich auf Instagram belästigt hatte. Ich musste wieder ein Wendemanöver machen, um aus der Einfahrt zu kommen. Aber währenddessen hupte ich wiederholt, um die Nachbarn auf uns aufmerksam zu machen. Ich glaube, das hat funktioniert. Denn der Mann rannte zu seinem Auto, es war tatsächlich der Maxima und fuhr ebenfalls in einem Wendemanöver davon. Zuerst dachten wir, er würde uns folgen. Aber stattdessen beschleunigte er und bog in eine andere Straße ab. Verschwand für immer aus unserem Blickfeld. In diesem Moment kehrten wir um und gingen zurück ins Haus. Ich rief zuerst unsere Eltern an und dann die Polizei. Die Polizei stellte fest, dass der Mann durch ein Fenster im zweiten Stock eingestiegen war. Er war über eine Leiter aufs Vordach gestiegen und hatte sich von dort zum Fenster hochgezogen. Ich erzählte ihnen von der Belästigung auf Instagram und davon, dass er unsere Adresse wahrscheinlich herausgefunden hatte, als ich das Foto mit meiner Schwester gepostet hatte, auf dem unsere Hausnummer zu sehen war. Ich versuchte, der Polizei zu helfen, indem ich ihnen seinen Instagram-Account gab, aber als ich in den Bereich der blockierten Konten schaute, war er leer. Der Mann hatte seinen Account bereits gelöscht. Selbst wenn Instagram gelöschte Nutzer hätte zurückverfolgen können, hätte es nichts gebracht, denn ich erinnerte mich nicht mehr an seinen Benutzernamen. So ungern ich es zugebe, die Polizei konnte nichts tun, und das wusste ich. Seitdem habe ich mein Instagram-Konto auf privat gestellt und nehme nur noch Anfragen von Leuten an, die ich kenne. Ich bin jetzt auch viel vorsichtiger bei den Fotos, die ich poste, besonders bei denen, die Hinweise auf meinen Standort geben könnten. Jocelyn Canna è nata il 14 marzo 1990 ad Anaheim, in California, ed è cresciuta vicino al lago Elsinore. Ha iniziato a posare per riviste locali all'età di 17 anni, ma è diventata famosa quando è apparsa sulla copertina della rivista Lowrider. Ha anche partecipato a un video speciale per San Valentino di World Star Hip Hop e al videoclip della canzone In Besa di Gerardo Ortiz, oltre ad apparire in diverse altre riviste e video musicali. Grazie alla sua popolarità, Jocelyn ha lanciato il suo proprio marchio di costumi da bagno, sfruttando la sua presenza su Instagram per vendere i suoi prodotti ai suoi impressionanti 13 milioni di follower. Il suo account Instagram era quello che ci si aspetta da un influencer, una raccolta di foto in pose sensuali, insieme a immagini dei suoi ampi viaggi negli Stati Uniti e in America Latina, spesso a bordo di un jet privato, oltre alla sua partecipazione a vari eventi di moda a New York e Los Angeles. Jocelyn era anche famosa per le sue forme generose, che le avevano valso il soprannome di Kim Kardashian messicana. Tuttavia, a quanto pare, la sua bellezza era accompagnata anche dall'intelligenza, poiché nel suo profilo LinkedIn affermava di aver studiato microbiologia presso la San Diego State University. Con una combinazione di fascino e competenza, i suoi guadagni erano stimati in oltre $100,000, grazie a sponsorizzazioni e alle vendite della sua linea di costumi da bagno. Ma per Jocelyn questo non era abbastanza. Nel dicembre 2020 decise di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica in Colombia, nello specifico un lifting brasiliano ai glutei. Questa procedura consiste nell'estrarre grasso da diverse parti del corpo e iniettarlo nei glutei per renderli più voluminosi. L'intervento è diventato estremamente popolare negli Stati Uniti, risultando il più eseguito secondo le statistiche della Società Americana di Chirurgia Plastica nel 2015. Tra il 2000 e il 2015, il numero di questi interventi è aumentato di oltre il 200%, passando da 1.356 a 4.767 operazioni. Tuttavia, iniettare grasso nei glutei può essere pericoloso se non viene fatto correttamente, poiché può causare un'embolia grassa, un problema in cui il grasso entra nel flusso sanguigno e ostruisce un vaso. Jocelyn si sottopose all'intervento all'inizio di dicembre, ma poco dopo cominciarono a circolare notizie sulla sua tragica morte. La sua famiglia non confermò la causa del decesso, ma l'influencer Lyra Mercer, apparentemente informata sulla situazione, pubblicò un tweet il 7 dicembre dicendo: «OMG, Jocelyn Cano è morta in Colombia mentre si faceva un intervento chirurgico. È una follia». Un funerale di 3 ore, che si ritiene fosse quello di Jocelyn, è stato trasmesso in diretta su YouTube. In quell'occasione, i suoi cari le diedero l'addio di fronte a una bara accanto a una sua grande fotografia. La partecipazione fu ridotta e intima, principalmente a causa della pandemia, ma nella trasmissione si poteva percepire la devastazione della sua famiglia alla notizia. È stato confermato che Jocelyn ha lasciato 2 bambini piccoli. Secondo PlasticSurgery.com, il tasso di mortalità del lifting brasiliano ai glutei è di 1 su 3.000. Tutto fa pensare che Jocelyn sia morta a causa di complicazioni dopo l'intervento, diventando una delle sfortunate a non sopravvivere alla procedura. Tuttavia, alcuni si chiedono perché i rappresentanti del suo marchio non abbiano confermato la notizia. Un follower si è lamentato dicendo: «Considerando che il marchio è suo, o almeno porta il suo nome, dovrebbero rilasciare una dichiarazione. Dopotutto, aveva più di 12 milioni di follower». La mancanza di conferma ha alimentato le voci secondo cui Jocelyn sarebbe realmente morta a causa dell'intervento chirurgico e che chi ora gestisce la sua azienda tema che il modo in cui è morta possa danneggiare l'immagine del marchio. Dopotutto, anche loro traggono beneficio dalla vanità alimentata dalla cultura superficiale delle influencer su Instagram. L'anno scorso, un mezzo di comunicazione ha riportato l'allarmante aumento dei lifting ai glutei eseguiti nel mercato nero, in parte a causa della cosiddetta dismorfia da Snapchat, un fenomeno in cui le persone perdono la percezione reale del proprio corpo a causa della continua esposizione a immagini altamente modificate sui social media. È stato ampiamente documentato che le piattaforme basate sull'estetica sono estremamente dannose per la salute mentale delle donne, imponendo loro aspettative irrealistiche su come dovrebbero apparire o vivere. Ma sembra che il danno non si limiti solo alla salute mentale, bensì anche a quella fisica, con interventi chirurgici pericolosi che hanno tolto la vita a diverse giovani donne negli ultimi anni. Credo che possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che sia inquietante che le pressioni sociali siano così forti da spingere le donne a rischiare la propria vita per raggiungere un ideale di bellezza. È altrettanto preoccupante che persone intelligenti e di successo siano così influenzate da ciò che vedono online da scegliere interventi chirurgici chiaramente pericolosi. Jocelyn Cano non doveva morire. Questo è chiaro. La domanda è: quante altre perderanno la vita prima che impariamo ad accettare e amare i nostri corpi naturali invece di inseguire uno standard irraggiungibile? E, cosa ancora più inquietante, quanta responsabilità abbiamo come società per aver permesso che quello standard esistesse in primo luogo? Ich möchte nur sagen, dass ich, als all das passierte, 18 Jahre alt war, jung, unschuldig und naiv. Jetzt, in meinen 20ern, würde ich niemals zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht. Es war mein erstes Jahr an der Universität und, wie man sich vorstellen kann, war ich begeistert davon, zum ersten Mal in meinem Leben alleine zu sein. So begeistert, dass ich mich entschied, Sommerkurse auf dem Campus zu belegen, um nicht mit der Masse der Erstsemester anzukommen und mich schon vorher mit allem vertraut zu machen. Außerdem bedeutete es, dass ich schneller von meinen Eltern wegkommen würde. Aber hauptsächlich dachte ich nur an Jungs. Ich hatte in der Highschool nie eine Beziehung und war überzeugt, dass ich an der Universität meine große Liebe finden würde, weil mir das natürlich alle Filme so beigebracht hatten. Nach etwa 2 Wochen saß ich mit einer meiner Mitbewohnerinnen, ich hatte übrigens 4, in der Gemeinschaftslounge. Wir scrollten durch Instagram und zeigten uns gegenseitig Fotos von unserer Familie und unseren Freunden. Meine Mitbewohnerin, die ich Tracy nennen werde, zeigte mir ein Bild von sich mit 2 Jungs. Einer von ihnen war ihr Freund und der andere war der beste Freund ihres Freundes, den ich Sean nennen werde. Sean war sehr attraktiv und ich sagte das zu Tracy. Sie antwortete, dass er auf eine technische Hochschule in unserer Nähe ging und Single war. 1 oder 2 Tage später erzählte mir Tracy, dass sie Sean gesagt hatte, dass ich ihn interessant fand und dass er wissen wollte, ob er mir auf Instagram folgen und mir eine Nachricht schicken dürfte. In diesem Moment vertraute ich Tracy sehr, weil sie wie ein cooles und entspanntes Mädchen wirkte. Also sagte ich aufgeregt ja. Ich wünschte, ich hätte es nie getan. Ich sprach etwa 1 Woche lang mit Sean, bevor ich mich wohl genug fühlte, ihm meine Telefonnummer zu geben. Anfangs schien er sehr süß zu sein. Jeden Morgen schrieb er mir eine Nachricht, in der er mir einen schönen Tag wünschte und sagte, dass er sich darauf freute, mich am Abend per Videoanruf zu sehen. Wir telefonierten jeden Abend per Video. Am Anfang liebte ich es, weil mir noch nie zuvor ein Junge so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte und wie bereits erwähnt, hatte ich noch nie eine Beziehung gehabt. Ich war überglücklich, nur weil er Interesse daran hatte, mit mir zu reden. Doch es begann, mich zu stören. Er schrieb mir fast jede Sekunde des Tages Nachrichten und versuchte mindestens 4-mal am Tag, mich per Videoanruf zu erreichen. Wenn ich nicht sofort antwortete, fragte er, ob es mir gut gehe, warum ich ihm nicht schrieb und ob ich vielleicht einen anderen Jungen traf. Falls das der Fall wäre, würde ihn das sehr wütend machen. Natürlich versuchte ich ihn zu beruhigen, sobald ich die Nachrichten sah, und versicherte ihm, dass es mir gut ging und ich niemand anderen traf. Wie gesagt, ich war jung und naiv, also sah ich darin kein Warnsignal. Die Dinge wurden immer schlimmer. Irgendwann fing er an, mich um Fotos zu bitten, egal ob Selfies oder Spiegelbilder von mir. Ich schickte ihm keine, weil ich mich einfach nicht wohl dabei fühlte. Er ließ es scheinbar durchgehen, sagte, dass es in Ordnung sei und ich ihm Bilder schicken könnte, wenn ich bereit dazu wäre. Eines Tages hatte ich eine Laborveranstaltung, die um 19 Uhr begann und erst um 22 Uhr endete. Für diejenigen, die es nicht wissen, Laborkurse an der Universität können zwischen 2 und 4 Stunden dauern und meiner dauerte an diesem Abend 3 Stunden. Als der Kurs vorbei war, machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Wohnheim und holte mein Handy heraus. Ich drückte die Seitentaste und der Bildschirm leuchtete auf. Ich hatte 380 ungelesene Nachrichten, 10 verpasste Anrufe und 3 Sprachnachrichten von Sean. Bevor ich überhaupt reagieren oder die Nachrichten lesen konnte, begann mein Handy zu klingeln. Doch es war nicht Sean, es war mein Vater. Er hatte mich angerufen, um sich zu vergewissern, dass es mir gut ging, weil er von der Telefongesellschaft eine Warnung über die enorme Anzahl an Nachrichten erhalten hatte, die ich bekommen hatte. Ich war noch immer im Familienvertrag. Ich weiß nicht warum, aber ich log ihn an und lachte, indem ich ihm sagte, dass es nur eine Gruppenchats mit mehreren Mädchen aus der Schule sei. Nachdem ich aufgelegt hatte, überprüfte ich schnell alle Nachrichten. Die meisten verlangten zu wissen, warum ich ihm nicht antwortete, und warnten mich, dass er mich suchen kommen würde, wenn ich nicht zurückschrieb. Die Sprachnachrichten waren beleidigend, und meistens sagte er, dass er mich finden und bestrafen würde, weil ich ihn ignorierte. Danach blockierte ich ihn überall, wo es nur möglich war, völlig verängstigt von dem, was geschehen war. Etwa eine Woche verging und langsam begann ich, den Vorfall zu vergessen und versuchte nicht mehr darüber nachzudenken. Oder zumindest versuchte ich es. Die ganze Woche über hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden, aber ich schob es auf Paranoia. Am Ende der Woche kam meine Mitbewohnerin Tracy, die ich bis dahin vermieden hatte, auf mich zu, schrie mich an und beschuldigte mich, Sean das Herz gebrochen zu haben. Sie sagte, er habe sie weinend angerufen und behauptet, er verstehe nicht, warum ich aufgehört hatte, mit ihm zu sprechen. Ich konnte kein einziges Wort sagen, weil sie viel zu schnell sprach. Schließlich nannte sie mich egoistisch und ging wütend weg. Danach ging ich zum Unterricht, ohne zu bemerken, dass ich vergessen hatte, meine Zimmertür abzuschließen. Weißt du, ich lebte mit 4 anderen Mädchen zusammen und jede hatte ihr eigenes Zimmer, das von außen mit einem Schlüssel verschlossen wurde. Als ich von der Vorlesung zurückkam, bemerkte ich, dass meine Tür einen Spalt offen stand. Mein Magen zog sich zusammen. Ich zögerte, hineinzugehen. Meine Hände zitterten heftig, aber schließlich fasste ich den Mut, die Tür zu öffnen. Nichts. Es schien nichts fehl am Platz zu sein. Aber obwohl alles an seinem Platz war, war ich mir sicher, dass ich die Tür geschlossen hatte, bevor ich das Zimmer verließ. Ich erinnerte mich nicht daran, ob ich sie abgeschlossen hatte oder nicht, aber ich wusste mit Sicherheit, dass ich sie zugemacht hatte. Ich fragte alle meine Mitbewohnerinnen, einschließlich Tracy, ob jemand an diesem Tag in meinem Zimmer gewesen war. Alle verneinten es, sogar Tracy. Doch in meinem Herzen wusste ich, dass jemand dort gewesen war. Ich versuchte es zu ignorieren, aber ich konnte nicht. Also zog ich an einem Wochenende, an dem alle meine Mitbewohnerinnen nicht in der Stadt waren, in ein anderes Gebäude und wohnte bei einem Mädchen, mit dem ich mich sehr angefreundet hatte. Nachdem ich zu ihr gezogen war, erzählte ich ihr alles, was passiert war. Sie sagte, sie würde mit mir zu meinen Kursen gehen. Zum Glück teilten wir fast alle Vorlesungen, mit Ausnahme meines späten Laborkurses. Sie begleitete mich bis zum Labor und wartete, bis es vorbei war, um mit mir zurück ins Wohnheim zu gehen. Doch eines Nachts war sie übers Wochenende zu ihren Eltern gefahren. An diesem Abend, als ich vom Labor zurückkam, war es bereits ziemlich spät. Ich hörte Schritte hinter mir, schenkte ihnen aber keine Aufmerksamkeit, weil viele Studierende um diese Zeit den Unterricht verließen. Doch während ich weiterging, kamen die Schritte immer näher. Ich begann schneller zu laufen. In diesem Moment wusste ich, dass mich jemand verfolgte, und ich hatte große Angst, mich umzudrehen. Als die Schritte schneller wurden, begann ich, so schnell ich konnte, zu rennen. Ich bin überhaupt kein sportlicher Mensch, aber wahrscheinlich durch die Adrenalinausschüttung schaffte ich es, bis zu meinem Wohnheim zu sprinten. Ich konnte immer noch hören, dass jemand hinter mir herlief. Zum Glück hatte ich meine Zugangskarte bereits in der Hand, um das Gebäude zu betreten. Ich zog sie durch den Laser und schlug die Tür hinter mir zu. Als ich nach oben blickte, nachdem ich die Tür geschlossen hatte, sah ich jemanden etwa 3 Meter entfernt stehen und mich anstarren. Obwohl die Person eine Kapuze trug und ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, wusste ich mit Sicherheit, dass es Sean war. Ohne zu zögern, lief ich zum Büro des Wohnheimleiters, der an diesem Abend Dienst hatte, weinend und erzählend, was gerade passiert war. Sie riefen die Polizei und ich berichtete ihnen alles, was geschehen war. Doch im Grunde sagten sie mir, dass sie nichts tun konnten, weil ich sein Gesicht nicht gesehen hatte. Nach all dem rief ich meine Freundin an und erzählte ihr, was passiert war. Sie verließ nie wieder die Stadt, wenn ich einen nächtlichen Kurs hatte. Schließlich entschied ich, dass die Universität nichts für mich war und brach mein Studium ab. Ich kehrte in meinen Heimatstaat zurück und schrieb mich an einer Kosmetikschule ein, um Friseurin zu werden. Ich hatte seitdem keine Beziehung mehr. Vielleicht aus Angst, dass mir so etwas noch einmal passieren könnte. Ich werde es wohl nie wissen. Was ich aber weiß, ist, dass ich jetzt viel vorsichtiger bin, mit wem ich spreche und wem ich meine Telefonnummer oder meine sozialen Medien gebe. Ich habe immer noch Angst, allein an bestimmte Orte zu gehen, selbst nach all diesen Jahren und obwohl ich in einem anderen Bundesstaat lebe. Trotzdem hoffe ich, Sean niemals wiederzusehen. Vor ungefähr einem Jahr geriet ich zusammen mit meinem jetzigen Verlobten in eine Horrorgeschichte, wie ich sie so gerne lese. Seit meiner Kindheit bin ich ein Fan von Gruselgeschichten, aber nach den Ereignissen, die ich gleich erzählen werde, brauchte ich eine Weile, um sie wieder genießen zu können. 2015 trennten sich mein Freund und ich nach 3 Jahren Beziehung. Ich hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen, die ich nicht akzeptieren konnte, solange wir zusammen waren, also beschlossen wir, eine Pause einzulegen. Während dieser Monate arbeitete ich als Model, sowohl für Standardaufnahmen als auch für Aktaufnahmen. Ich hatte sogar einen Tumblr, auf dem ich hinter den Kulissen Inhalte postete, etwas, worauf ich heute nicht stolz bin und das nicht mehr existiert. Ich wurde gut bezahlt, also dachte ich nicht weiter darüber nach, bis einige Fans begannen, mich zu kontaktieren. Sie waren ziemlich beunruhigend, bombardierten mich mit expliziten Kommentaren darüber, dass sie mit mir schlafen wollten, notfalls mit Gewalt. Das ging eine Weile so weiter, bis mein Ex davon erfuhr und beschloss einzugreifen. Um mich vor diesen virtuellen Bedrohungen zu schützen, konfrontierte er sie mit seinem persönlichen Account. Das Problem war, dass sein Profil seinen echten Namen, meinen echten Namen, Fotos von uns und die Stadt, in der wir lebten, enthielt. Er hatte das Konto seit Jahren nicht mehr benutzt und sich nicht daran erinnert, dass all diese persönlichen Informationen noch sichtbar waren. Uns war nicht bewusst, was für ein Desaster das auslösen würde. Doch da es sich um Stalker handelte, versuchten meine Fans, diese Informationen zu nutzen, um mich persönlich zu finden. Als ich mich weigerte, sie zu treffen, nahm die Situation eine noch erschreckendere Wendung. Sie begannen, mir Nachrichten auf Snapchat zu schicken und andere Plattformen zu überfluten. Anfangs ignorierte ich sie in der Hoffnung, dass sie sich beruhigen würden. Mein Ex erhielt zahlreiche Morddrohungen, das Übliche, wenn man sich mit solchen Leuten im Internet anlegt. Wir beide versuchten, unser Leben weiterzuführen, bis ich eines Tages eine Nachricht erhielt, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Darin stand der Name des Ortes, an dem mein Ex arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt war er dort bereits seit einem Monat nicht mehr beschäftigt. Er hatte seinen neuen Job nirgendwo öffentlich erwähnt. Nur Freunde und Familie wussten davon, aber offenbar wussten es auch meine Stalker. Ich versuchte so zu tun, als hätte ich keine Ahnung, wovon sie sprachen, um weitere Drohungen zu vermeiden. Aber ihre Antwort war: Wir können nach seiner Schicht auf ihn warten. Dann schickten sie ein Foto von seinem ehemaligen Arbeitsplatz mit der Frage: Wirst du uns jetzt treffen? Ich geriet in Panik und flehte sie an, ihn in Ruhe zu lassen, aus Angst, dass sie wirklich etwas tun könnten. Es schien zu wirken, denn sie antworteten nicht mehr. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass es meinem Ex gut ging, versuchte ich, mich ein paar Tage lang zu beruhigen. Dann kam die nächste Nachricht mit einem Foto. Es zeigte die Bushaltestelle, die mein Ex für den Heimweg benutzte, mitten in der Stadt. Ich kontaktierte ihn sofort, um zu wissen, wo er war, und glücklicherweise war er bereits auf dem Heimweg. Ich nahm an, dass die Stalker nicht wussten, wohin er fuhr, selbst wenn sie denselben Bus nahmen, also ließ ich es dabei bewenden. Ich wollte meinen Ex nicht erschrecken. Trotz allem liebte ich ihn noch immer und wollte nicht, dass er durch meine naiven Fehler in Gefahr geriet. Wahrscheinlich ahnte er, dass etwas nicht stimmte, aber er sprach es nie an. Einen Tag später erhielt ich ein weiteres Foto. Diesmal zeigte es die Straße in der Nähe seines Hauses. Da verlor ich endgültig die Fassung. Ich schrieb ihm sofort, dass er alle Türen und Fenster abschließen sollte. Er war nicht allein, sondern lebte mit seiner Familie, denselben Menschen, mit denen ich 2 Jahre lang zusammengelebt hatte, bevor wir uns trennten. Zu diesem Zeitpunkt hatte keiner von uns eine Ahnung, wie sie an all diese Informationen gekommen waren. Wir waren entsetzt. An diesem Abend erhielt ich einen unerwarteten Skype-Anruf von meinem Ex. Er erklärte mir, dass er nicht mehr konnte. Die Stalker hatten ihm gesagt, dass sie sein Telefon und meinen Computer gehackt hätten, um uns zu überwachen. Außerdem drohten sie, meiner Familie und meinen Freunden Details über meine Vergangenheit zu offenbaren, falls er sich nicht das Leben nahm. Er bat mich um Verzeihung, begann mehrere Tabletten zu schlucken und legte dann auf. Ich geriet in Panik. Niemand erwartet so etwas. Ich glaubte wirklich, dass mein Ex Selbstmord begangen hatte, bis ich eine Nachricht von seiner alten Nummer erhielt, die er seit Jahren nicht mehr benutzt hatte. Er schrieb, dass es ihm gut ginge und dass er seinen Tod vortäuschen musste, um sie loszuwerden. Ich spielte mit. Ich ging sogar so weit, den Stalkern zu schreiben, dass ich zur Polizei gehen und sie aufspüren würde. Außerdem behauptete ich, dass sie den Vater meines Babys getötet hätten. Ich log, dass ich schwanger sei, in der Hoffnung, sie damit zum Aufhören zu bewegen. Es funktionierte nicht ganz, aber zumindest entschuldigten sie sich für meinen Verlust und verschwanden. Oder so dachte ich. Ende letzten Jahres kamen mein Ex und ich nach allem, was passiert war, wieder zusammen. Wir erkannten, dass wir nicht ohne einander leben konnten. Wir verlobten uns und begannen, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen, trafen also ganz normale, erwachsene Entscheidungen. Doch eines Tages im Oktober erhielt ich eine Nachricht auf meinem persönlichen Instagram-Account: Wir beobachten dich immer noch. Seitdem sind wir extrem vorsichtig mit dem, was wir online posten. Wir wechselten unsere Geräte und schafften unsere Webcams ab. Also, falls einer meiner Fans das hier liest, ich hoffe, wir begegnen uns niemals wieder. Diese Geschichte beginnt ziemlich harmlos. Es geschah vor 3 Jahren, während meines ersten Semesters an der Universität, in meinem Einführungskurs für Spanisch. Wir wurden in Gruppen eingeteilt, um mit unseren Kommilitonen ins Gespräch zu kommen. Und während dieser Aktivität tauschten wir Telefonnummern aus. Ich gab meine Nummer an 3 Mitstudierende weiter, die wir Evelyn, Lillian und Luise nennen werden. Alle wirkten ganz normal, außer Luise, die älter schien. Tatsächlich war sie etwas über 40. Ich sah darin kein Problem, da manche Menschen erst später im Leben an die Universität zurückkehren. 2 Tage später erhielt ich eine Freundschaftsanfrage von Luise auf Facebook. Da ich bereits Evelyn und Lillian hinzugefügt hatte, machte ich mir keine großen Gedanken darüber. Merkwürdig war jedoch, dass Luise nach der 2. Spanischstunde nicht mehr zum Unterricht erschien. Ich fand es seltsam, aber niemand stellte Fragen. Plötzlich, nachdem sie aus dem Kurs verschwunden war, begann sie mir Nachrichten über Messenger zu schicken. Wie geht es dir? Und wie läuft die Uni? Meine erste Frage war, was mit ihr passiert sei. Sie antwortete: Oh ja, ich habe entschieden, dass das nichts für mich ist. Also habe ich den Kurs abgebrochen und einen Teilzeitjob angenommen. Das klang für mich plausibel und wir blieben weiterhin in Kontakt, fast täglich. Eines Tages, nachdem ich in der Bibliothek gelernt hatte, kehrte ich in mein Wohnheim zurück. Es war spät, dunkel und still. Plötzlich bemerkte ich, dass mich jemand verfolgte. Ich bekam ein mulmiges Gefühl, doch es stellte sich heraus, dass es Luise war. Die freundliche Art, die ich bisher von ihr kannte, war verschwunden und ihre ganze Ausstrahlung wirkte plötzlich beunruhigend. Sie verlangte zu wissen, ob ich mit jemandem zusammen sei und ob ich ihre Freundin werden wolle. Wie du dir vorstellen kannst, traf mich das völlig unvorbereitet. Ich sagte ihr, dass ich nicht interessiert sei und suchte nach einer Ausrede. Tut mir leid, aber ich bin mit der Uni zu beschäftigt und habe keine Zeit für eine Beziehung. Doch sie akzeptierte kein Nein. Sie packte mich am Arm und sagte, dass ich ihr gehören würde. Sekunden später ließ sie mich los und ich rannte direkt zur Campus-Sicherheit. Ich gab ihnen eine Beschreibung von Luise und erklärte, dass sie in einem meiner Kurse gewesen war. Das Beängstigende war, dass sich herausstellte, dass sie überhaupt keine Studentin der Universität war. Sie hatte sich nur eingeschrieben, um an Telefonnummern von zufälligen Studentinnen zu kommen. Jetzt hatte sie meine Nummer und meine Social-Media-Accounts. Als ich in mein Wohnheim zurückkehrte, war mein Handy mit Nachrichten von Luise überflutet. Sie entschuldigte sich und behauptete, dass sie an diesem Abend zu viel getrunken habe und mich zufällig getroffen hätte. Ich glaubte ihr nicht und sagte, dass ich eine Pause vom Kontakt mit ihr bräuchte. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich sie komplett blockieren sollen, aber stattdessen ignorierte ich einfach ihre Nachrichten. 3 Monate vergingen. Ich fuhr nach Hause, um die Winterferien mit meiner Familie zu verbringen. Luise war für mich mittlerweile nur noch eine verblasste Erinnerung. Eines Tages, während ich auf dem Sofa saß, erhielt ich plötzlich Kommentare auf mehreren meiner Instagram-Posts. Ich warte darauf, dich wiederzusehen. Alarmiert begann ich, Nachforschungen anzustellen. Als ich ihr Profil durchging, entdeckte ich 10 Fotos, auf denen aus der Ferne jemand zu sehen war. Beim Hineinzoomen wurde mir klar, dass ich es war. Nur eine Person konnte so etwas getan haben: Luise. Vorsichtshalber schloss ich mein Konto und blockierte sie. Doch das half nicht viel. Über Messenger erhielt ich eine Nachricht mit einem Foto. Es zeigte mein Haus. Das Schlimmste war, dass darauf alle Weihnachtsdekorationen zu sehen waren, die wir erst wenige Stunden zuvor aufgehängt hatten. Die Nachricht lautete: Warte darauf, hineinzugehen und dich zu sehen. Ich geriet in Panik und erzählte meinem Vater davon. Er fand das ganz und gar nicht lustig. Sofort griff er zu seiner Schrotflinte und durchsuchte den gesamten Vorder- und Hinterhof. Du wirst es nicht glauben, aber in unserem Schuppen, einem, den wir kaum nutzten, fand mein Vater Luise, versteckt hinter ein paar Kisten. Sie hatte eine alte Axt bei sich. Mein Vater hielt sie fest, bis die Polizei eintraf und sie in Gewahrsam nahm. Später erfuhren wir, dass ihr Plan war, in unser Haus einzubrechen und mich in dieser Nacht zu ermorden. Völliger Wahnsinn. Seitdem sind 3 Jahre vergangen und Luise sitzt immer noch im Gefängnis und verfault dort, wie sie es verdient. Als das passiert ist, war ich 24 Jahre alt. Es war Dezember 2019 und ich war gerade dabei, Weihnachtsgeschenke für meine Familie und Freunde zu besorgen. Die meisten Geschenke, nach denen ich suchte, waren Kleidung und Geschenkkarten, also hielt ich mich hauptsächlich im Einkaufszentrum auf. Mein Bruder war allerdings anders. Er war schon immer begeistert von Yu-Gi-Oh! Und obwohl der GameStop im Einkaufszentrum ein paar Sachen zu dem Spiel hatte, gab es dort nicht die Kartenpacks, von denen ich wusste, dass er sie sich wünschte. Ich wusste das, weil er es meiner Mutter gegenüber erwähnt hatte und sie hatte es mir dann weitergesagt. Mein Bruder war damals 10 Jahre alt. Der Mitarbeiter von GameStop schlug mir vor, es beim Walmart im Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite zu versuchen. Und in dem Moment erinnerte ich mich, dass sie dort tatsächlich eine ganze Wand mit Sammelkarten hatten. Ich beendete meine Einkäufe, stieg ins Auto und fuhr zu Walmart. Ich fand einen Parkplatz in der Nähe des Eingangs, ging an den Kassen vorbei und kam zu dem Bereich, in dem sich die Sammelkarten befanden. Dort waren ein paar Teenager, die sich Pokémon-Karten anschauten, und ein älterer Mann, der genau dasselbe tat. Ich entdeckte die Packs, nach denen ich gesucht hatte, und während ich meiner Mutter eine Nachricht schrieb, um ihr zu sagen, dass ich sie gefunden hatte, kam der ältere Mann, den ich erwähnt hatte, auf mich zu und sagte: »Hey, magst du auch Yu-Gi-Oh? Wie heißt du?« Ohne groß nachzudenken antwortete ich: »Oh, hallo, ich bin Michaela. Eigentlich kaufe ich sie für meinen Bruder.« Ich machte mir keine großen Gedanken über das, was ich gerade gesagt hatte. Aber meinen echten Namen zu sagen, anstatt mir einen auszudenken, sollte einer der größten Fehler meines Lebens werden. Sofort fing er an, mir seine Geschichte zu erzählen, wie er sein ganzes Leben lang Yu-Gi-Oh! Gespielt habe und alle Karten sammle. Ich stand einfach nur da, hörte kaum zu, weil ich nicht unhöflich wirken wollte. Irgendwann sagte er: »Ich habe jede Menge Yu-Gi-Oh! Karten zu Hause. Gibst du mir deine Nummer? Vielleicht willst du ja welche haben und kannst sie dir abholen.« Ich antwortete: »Danke, aber ich bin gut versorgt.« Und ging weg von ihm, dachte, das Thema sei damit erledigt. Aber bleib dran, denn die Geschichte wird gleich noch schlimmer, wie du bald erfahren wirst. Spulen wir vor bis nach Weihnachten. Neues Jahr, neues Leben. All das. Ich war wieder im selben Walmart, diesmal allerdings mit meinem Freund. Wir hatten etwa 15 Minuten zuvor in einem nahegelegenen chinesischen Restaurant gegessen und er musste dringend auf die Toilette. Ich sagte ihm, dass ich schon mal vorgehen würde, um mir einige der Sachen anzuschauen, die wir besorgen wollten, und dass er mich anrufen sollte, falls er mich nicht finden konnte. Etwa 5 Minuten später, während ich am Einkaufen war, wirst du nicht glauben, wem ich wieder begegnet bin. Erinnerst du dich an den Typen von vor Weihnachten? Genau der stand da, in der Spielzeugabteilung, wo ich gerade meinem Freund half, ein Geschenk für seinen kleinen Bruder auszusuchen, der Ende Januar Geburtstag hatte. »Oh, du bist das hübsche Mädchen, das ich letzten Monat getroffen habe. Erinnerst du dich noch an mich?« Ich versuchte, mich dumm zu stellen und so zu tun, als hätte er mich mit jemand anderem verwechselt. Doch was er danach tat, war wirklich unheimlich. »Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dasselbe Mädchen bist. Du hast dieses kleine Blumentattoo am Handgelenk. Ich hab's gesehen, als du das letzte Mal weggelaufen bist.« Kein Scherz. Er packte meinen Arm und schob den Ärmel meines Pullovers hoch, um mir mein eigenes Tattoo zu zeigen. Ich riss mich sofort los und sagte ihm, dass er mich nicht anfassen solle. Er entschuldigte sich, verhielt sich aber weiterhin seltsam und fragte dann, ob ich seine Nachrichten auf Instagram gesehen hätte. Ich sagte nein, aber dann zückte er sein Handy und zeigte sie mir, mit den Worten, dass ich ihm schreiben könne, falls ich doch noch mehr Yu-Gi-Oh! Karten haben wolle. Du fragst dich sicher, wie zum Teufel hat dieser Typ mich Instagram gefunden? Plötzlich hatte ich einen Flashback zu dem Moment, als ich meinen echten Namen gesagt hatte. Mir wurde ganz flau im Magen, als mir alles klar wurde. Dieser Typ hatte mich tatsächlich auf Instagram gesucht mit meinem Namen und seinem Gedächtnis für Gesichter. Was die Nachrichten anging, hatte ich sie nicht gesehen, weil in meinen Kontoeinstellungen Nachrichten von Leuten, die mir nicht folgen, in den Anfrageordner wandern, den ich nur selten überprüfe. Aber ich schaute nach und da waren sie. Zum Glück kam in dem Moment mein Freund dazu und als ich ihn sah, spürte ich eine riesige Erleichterung und dachte, super, jetzt wird dieser Typ sicher nichts mehr versuchen. Aber rate mal, doch, hat er. Nachdem mein Freund ihn fragte, was er da mache, wollte der Typ wissen, ob wir ein Paar seien. Ich sagte ja. Daraufhin fing er an, mich zu beschuldigen, ihn betrogen zu haben, dass ich mich schämen sollte und so weiter. Im Grunde versuchte er, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Dabei hatte ich ihm nie irgendein Interesse signalisiert, wenn jemand voreilige Schlüsse gezogen hatte, dann war er es. Mein Freund, der ein sehr freundlicher Mensch ist, bat ihn höflich, mich in Ruhe zu lassen. Und überraschenderweise ging der Typ dann tatsächlich. Später blockierte ich ihn auf Instagram und stellte mein Konto auf privat. Aber kannst du glauben, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist? Ja, es wird noch gruseliger. Spulen wir einen Monat vor. Ich bin bei der Arbeit nichts Besonderes. Einfach im Flamebroiler. Und Überraschung, der Typ aus Walmart tauchte wieder auf. Oh, du arbeitest hier? Die Welt ist echt klein, sagte er. Da er nichts Illegales tat, konnte ich nicht viel tun. Also nahm ich einfach seine Bestellung auf, während ich mich total unwohl fühlte. Und als ob das nicht schon genug wäre, war der Laden leer, nur ich, ein anderer Kassierer, der gerade Pause hatte, und die Köche. Er kam viel zu nah an mich heran und flüsterte, »Sicher, dass du deine Meinung nicht geändert hast? Ich kann dir da unten in deiner Hose ein richtig gutes Gefühl machen.« Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich zusammenreißen musste, ihm nicht sofort eine zu verpassen. Es war haarscharf. Aber stattdessen reagierte ich endlich und schrie laut, damit die Köche mich hörten. »Geh weg von mir, du Perverser! Ich rufe die Polizei!« Einer der Köche, Manuel, schaute durch das kleine Fenster, durch das Essen rausgegeben wird, und fragte, was los sei. Der Typ sah mich noch einmal an, beschimpfte mich mit einem Schimpfwort und sagte ein paar weitere ekelhafte Dinge, bevor er wütend den Laden verließ. »Ich will nicht lügen!« Ich hatte richtig Angst, als er plötzlich bei meiner Arbeit auftauchte. Ich fragte mich ununterbrochen, ob er mich heimlich gestalkt hatte oder ob es wirklich nur Zufall war. Soweit ich weiß, war es Zufall, denn ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber diese Monate der Unsicherheit waren die schlimmsten. Mir ging es so schlecht, dass ich am Ende versetzt wurde zu einer anderen Filiale von Flamebroiler und kurz darauf habe ich gekündigt. Ich bekam einen Job bei einem Freund meines Vaters. Und falls du dich fragst, warum ich ihn nie angezeigt habe, weil ich wie eine Idiotin seine Nachrichten gelöscht hatte, nachdem ich ihn blockiert hatte. Ich hatte nie gedacht, dass ich ihn wiedersehen würde, also hatte ich weder seinen Namen noch ein Foto, das ich der Polizei hätte zeigen können. Aber gut, das war meine Erfahrung mit einem unheimlichen Typen aus Walmart. Um etwas Kontext zu geben. Ich spiele seit 11 Jahren Schlagzeug und bin ziemlich gut im Marschieren sowie im allgemeinen Schlagzeugspiel geworden. Derzeit bin ich Student an der Uni und wie man sich denken kann, brauche ich Geld. Also habe ich 2 Jobs angenommen, bei denen ich Kindern Schlagzeugunterricht gebe. Der erste Job, den ich kürzlich wegen der Pandemie aufgegeben habe, war eine großartige Gelegenheit in einem Schulbezirk als Teilzeitmusiklehrer. Ich habe diesen Job geliebt. Diese Geschichte handelt jedoch von dem anderen Musikjob, den ich bei einer gemeinnützigen Organisation angenommen habe. Ich möchte aus rechtlichen Gründen keinen Namen nennen, aber sie befindet sich in meiner Stadt. In dieser Organisation gab es zwei Hauptkoordinatoren, die auch ein älteres Ehepaar waren. Der Ehemann war für den Wissenschafts- und Kunstbereich des Zentrums verantwortlich, während seine Frau Bernice den Musikbereich leitete. In jeder Hinsicht war sie also meine Chefin und gleichzeitig eine der Klavierlehrerinnen. Ich unterrichtete Schlagzeug zusammen mit einem Freund aus der Highschool namens AJ. Es gab auch einen Gitarrenlehrer, der mein Freund Rai war, und eine ältere Klavierlehrerin namens Marie. Das war das gesamte Musikteam der Organisation. Ich begann den Job, als der vorherige Schlagzeuglehrer plötzlich ging, um seinen Traumjob in der Bay Area zu verfolgen. Bernice brauchte dringend Ersatz, also fing ich sofort an. Beim Vorstellungsgespräch war sie sehr freundlich und zuvorkommend, aber ich merkte schnell, wie unhöflich sie zu den anderen Angestellten war. Die meisten, die im Wissenschaftsbereich arbeiteten, waren noch Schüler. Und wenn einer von ihnen einen kleinen Fehler machte, wie zum Beispiel einen Schraubenzieher nicht wegzuräumen, demütigte sie ihn. Danach sagte sie Dinge wie: Wie willst du einen Job behalten, wenn du nicht mal so einfache Dinge hinkriegst? Benutzt du überhaupt dein Gehirn? Ich sollte dich für diese Inkompetenz feuern. Aber ich tue es nicht, weil ich ein guter Mensch bin. Ich war bei solchen Szenen dabei und sagte nie etwas, weil ich ehrlich gesagt dachte, dass es nicht meine Angelegenheit sei. Außerdem wollte ich nicht, dass sie mich auch anschrie. Ich fand auch heraus, dass sie sehr religiös und homophob war und ich offensichtlich nicht hetero. Ich versuchte, ihre Ausraster zu ignorieren, aber sie begannen mich zu belasten. Ich redete später mit den Kids und versuchte, ihnen Mut zu machen, dass sie einfach ihr Bestes geben sollten und dass das genug sei. Ein paar Monate nach meinem Start versuchte ich, mit ihr über ihr Verhalten zu sprechen, aber das war ein riesiger Fehler. Ich schlug vor, dass sie vielleicht nicht so hart zu den Kindern sein sollte, da sie ja noch Kinder seien. Zuerst lächelte sie freundlich, doch sobald ich den Satz beendet hatte, wurde sie still, ihr Gesichtsausdruck leer, ihr Blick kalt. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich in dem Moment gestorben. Nach ein paar Sekunden Stille schrie sie plötzlich: Kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten. Diese undankbaren Gören müssen ihren Platz lernen und du auch. Ich war völlig sprachlos. Noch nie hatte mich ein Chef so angeschrien, also traf mich das ziemlich hart. Ich saß einfach da mit dem vermutlich schockiertesten Gesichtsausdruck überhaupt. Gleich danach lächelte sie wieder und sagte: Ich glaube, du hast in 5 Minuten eine Stunde mit dem kleinen Timmy, oder? Du solltest dich besser vorbereiten. Das sagte sie mit einem Lächeln im Gesicht. Was zum Teufel? Ich stand auf und machte mich bereit für meine nächste Stunde. Von da an bekam ich fast jede Woche Anschreien von ihr wegen der kleinsten Kleinigkeiten. Vielleicht, weil ich eine Stunde eine Minute früher beendete oder weil ich vergessen hatte, sofort meine Anwesenheitsliste auszufüllen. Ich hielt das monatelang aus, bis ich schließlich genug hatte. Ich blieb 1,5 Jahre, bis ich schließlich kündigte. Als ich es tat, ermutigte sie mich, sie jederzeit anzurufen oder ihr zu schreiben, was ich extrem seltsam fand, besonders wenn man bedenkt, dass sie mich in meiner letzten Woche dort jeden Tag angeschrien hatte. Ich bedankte mich für die Chance, die sie mir gegeben hatte, ging ohne Zwischenfälle. Zumindest dachte ich das. Bevor ich meine Stelle aufgab, empfahl ich einer Mutter, ihren Sohn bei einem Freund von mir unterrichten zu lassen, vor allem deshalb, weil ihr Sohn ein musikalisches Wunderkind war. Er brauchte ein intensiveres Training, um als Musiker zu wachsen. Sie dankte mir, ich stellte den Kontakt her und bis heute nimmt der Junge Unterricht bei meinem Freund. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist erst 10 Jahre alt und kann schon besser Schlagzeug spielen als ich. Allerdings erwähnte die Mutter des Schülers Bernice gegenüber versehentlich den Grund, warum ihr Sohn die gemeinnützige Organisation verließ, und sagte, dass ich es ihr empfohlen hätte. Das war Mitte Januar 2020. Bis Ende des Monats war mein Posteingang überflutet mit E-Mails von Bernice. Diese reichten von der Aufforderung, zurückzukommen, um ein Formular zu unterschreiben, bis hin zu offenem Ärger darüber, dass ich empfohlen hatte, den Schüler gehen zu lassen. Jeden Tag bekam ich mindestens 10 E-Mails. An den schlimmsten Tagen mehr als 30. Nach 2 Wochen blockierte ich ihre E-Mail-Adresse, weil ich wusste, dass sie nicht aufhören würde, und endlich hatte ich etwas Ruhe. Dann bemerkte ich, dass sie versuchte, mich auf Facebook als Freund hinzuzufügen und mir auf Instagram zu folgen. Als ich diese Konten blockierte, versuchte sie es über die Konten ihres Ehemanns, die ich ebenfalls blockierte. Dann versuchte sie es erneut über die Social-Media-Seiten der gemeinnützigen Organisation. Ich hatte keine Ahnung, warum sie so hartnäckig war oder was ich tun sollte. Es schien, als hätte sich die Situation beruhigt, also dachte ich, sie hätte aufgegeben. Doch eine Woche später fingen zufällige Konten an, mir in allen sozialen Netzwerken zu folgen. Ich bat meine Freunde von der Arbeit zu überprüfen, ob sie während ihrer Zeit im Büro etwas tat. Also gingen Jay und Rye in ihr Büro, während sie eine Unterrichtsstunde hatte, und schauten auf ihren Monitor. Und tatsächlich, viele geöffnete Tabs. Sie schickten mir Screenshots über Snapchat und all diese Tabs waren gefälschte Facebook- und Instagram-Konten, die versuchten, mir zu folgen. Sie schlossen alle Tabs und als sie fragte, taten sie so, als wüssten sie von nichts und sagten, sie hätten nach Notenblättern gesucht und die Tabs versehentlich geschlossen. Sie sagten, sie schien wütend, aber plötzlich fragte sie sie, ob sie mit mir in sozialen Medien verbunden seien. Sie antworteten, dass sie es nicht wüssten und versuchten zu gehen. Bevor sie gehen konnten, fragte sie, welche Lügen ich über sie erzählt hätte. Sie beharrten darauf, dass sie keine Ahnung hätten, wovon sie rede, und sie wurde noch wütender, schrie sie an, sie sollten aufhören, sich dumm zu stellen und endlich die Wahrheit sagen. Wieder sagten sie, dass ich nie etwas über sie oder die Organisation gesagt hätte. Plötzlich fing sie an, wirr zu reden, dass ich ihr alle Schüler wegnehmen und dass die Organisation schließen würde. Danach sprach sie nie wieder mit ihnen über das Thema. Doch seit diesem Moment bemerkte ich, dass ich sie jedes Mal sah, wenn ich zum Walmart in der Stadt ging, um Essen oder andere Dinge einzukaufen. Ich schwöre, 8 von 10 Mal war sie da, obwohl sie nie ein Wort sagte. Sie schlich einfach herum. Eines Tages erzählte mir meine kleine Schwester, dass Bernice sie angesprochen hatte, als sie nach der Schule mit Freunden im McDonald's im Walmart war. Zum Glück wusste meine Schwester, wer sie war. Also als Bernice sie fragte, ob sie meine Schwester sei und wie es mir ginge, antwortete sie einfach, dass sie sie nicht kenne und sich nicht wohlfühle, mit ihr zu sprechen. Dann ignorierte sie sie völlig. Bernice lächelte nur und ging. Kurz danach rief mich meine Schwester an und bat mich, sie bei Walmart abzuholen, weil sie sich wirklich unwohl fühlte. Ich fuhr so schnell wie möglich von der Uni los und war in 15 Minuten da. Sobald sie mich sah, rannte sie zu meinem Auto und wir fuhren sofort los. Während wir vom Parkplatz fuhren, sah ich, wie auch Bernices Auto losfuhr und uns folgte. Ich wusste, dass es ihr Auto war, weil ich es jeden Tag bei der Arbeit gesehen hatte. Es hatte das Logo der gemeinnützigen Organisation an der Seite, also war es leicht zu erkennen. Mir wurde klar, dass sie dort gewartet hatte, entweder um meiner Schwester zur Schule zu folgen oder in diesem Fall mir, der sie abgeholt hatte. Ich fahre einen knallroten Honda Civic, also bin ich auch aus der Ferne leicht zu erkennen. Ich wusste, dass ich diese Verrückte abschütteln musste, weil ich keine Ahnung hatte, was sie vorhatte. Ich entschied mich, einige Nebenstraßen zu nehmen und chaotisch durch die Stadt zu fahren. Ich fuhr sogar auf die Autobahn in die nächste größere Stadt und bog dann auf irgendeine Landstraße ab. Es war verrückt, denn diese Frau war unglaublich hartnäckig. Sie holte auf und blieb dicht hinter mir, bis ich auf der Autobahn war. Auf der Autobahn fuhr ich 130 bis 150 Kilometer pro Stunde, schlängelte mich durch den Verkehr, um sie loszuwerden. Schließlich gelang es mir. Ich parkte zwischen Obstplantagen auf einer Landstraße. Meine Schwester war die ganze Zeit mit unserer Mutter am Telefon. Dann rief unsere Mutter die örtliche Polizei an, um sie über die Situation zu informieren. Wir nahmen Kontakt auf. Und sie sagten uns, wir sollten zur Polizeiwache fahren, wo jemand auf uns warten würde. Ich fuhr zurück in die Stadt, ständig mit Blick auf die Rückspiegel, um zu sehen, ob Bernice auftauchte. Wir kamen an und ich gab meine Aussage ab. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und bat mich, das Fahrzeug zu beschreiben. Ich sagte, es sei ein bordeaux-roter SUV mit dem Logo der Organisation an der Seite. Sie sagten, es würde leicht zu finden sein, und fuhren direkt zur Organisation, um sie zu suchen. Aber zu meiner Überraschung hatte Bernice ein Alibi vorbereitet. Als sie ankamen, zeigte sie ihnen die Überwachungsaufnahmen vom Eingang der Organisation, auf denen zu sehen war, dass der bordeauxrote SUV mit dem Logo seit der Öffnung dort geparkt war. Laut Polizei konnte sie mich also nicht verfolgt haben. Sie sagten, sie könnten nichts weiter tun, und damit war die Sache erledigt. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Es ließ mir tagelang keine Ruhe, bis ich schließlich herausfand, wie sie diesen Trick geschafft hatte. 2 Wochen später informierte mich Jay, dass Bernice verkündet hatte, die Organisation habe einen identischen SUV gekauft mit demselben Logo und allem. Ich war fassungslos. Es war dasselbe Modell, dieselbe Farbe, dasselbe Design wie der andere SUV. Sogar die Nummernschilder waren fast identisch. Nur 2 Ziffern waren unterschiedlich. Bernice hatte die Polizei ausgetrickst und sie glauben lassen, dass ich mir alles nur eingebildet hätte. Sie wusste genau, was sie tat. An diesem Punkt war ich völlig frustriert. Schließlich schickte ich ihr eine E-Mail, in der ich ihr sagte, sie solle sich von meiner Familie und mir fernhalten. Ich machte ihr klar, dass ich nie wieder mit ihr sprechen würde und keinerlei Absicht hatte, ihr Schüler wegzunehmen. Ich bin nicht mal Musikstudent, warum sollte ich also weiterhin etwas mit Musik zu tun haben wollen? Ihre Antwort kam fast sofort. Schon gut, Liebling. Pass auf dich auf und sag deiner Schwester, dass ich ihr liebe Grüße sende. Bernice. Ich hoffe wirklich, dass ich ihr nie wieder begegne. Ich hatte einmal eine Beziehung mit einer Stalkerin, aber das Ungewöhnliche an meiner Geschichte ist, dass sie nicht mich gestalkt hat, auch wenn es am Ende doch zu meinem Problem wurde, wie du gleich sehen wirst. Obwohl ich nicht das Ziel ihres Stalkings war, hatte ich auch keine besonders enge Beziehung zu ihr. Ich lernte dieses Mädchen, das ich Annie nennen werde, in einem Forum kennen, das sich einem Videospiel widmete, das wir alle liebten. Es gab Diskussionen über das Spiel und auch ein wenig Rollenspiel. Das war vor etwa einem Jahrzehnt. Ich war damals jung, dumm und hatte einige Probleme, die mich zu anderen schlechten Entscheidungen in meinem Leben geführt haben, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich hatte gerade meine erste ernsthafte Beziehung beendet, wegen der bipolaren Störung meiner Ex. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, selbst für jemanden mit starken Nerven. Online war Annie charmant und besonders verständnisvoll für das, was ich in meiner letzten Beziehung durchgemacht hatte. Sie behauptete, ebenfalls gerade eine chaotische Beziehung hinter sich zu haben. Wir unterhielten uns viel und so dachte ich zumindest, scherzten wir irgendwann darüber, uns eines Tages zu treffen. Schließlich fand eine große Anime-Convention an der Ostküste statt, an der viele Mitglieder des Forums teilnehmen würden, darunter auch Annie, eine andere Person in dieser Geschichte, die ich Ron nennen werde, und ich. Ich hatte vor der Convention schon ein wenig mit Ron im Forum und über AIM, dem damaligen Instant Messenger, schlechthin gesprochen. Ich mochte ihn nicht besonders, hasste ihn aber auch nicht. Er kam mir distanziert vor, mit einem kurzen Temperament. Manchmal war es ganz unterhaltsam, sich mit ihm zu unterhalten, aber ich musste immer darauf achten, nur über Themen aus dem Forum zu sprechen, denn man wusste nie, was ihn aufregen würde. Manche ziemlich zufälligen Dinge reizten ihn, etwa die Erwähnung eines anderen Forums, das ich besuchte, oder Gespräche über andere Interessen von mir. Dann kam die Convention und wir lernten uns alle persönlich kennen. Annie, Ron, ich und einige andere Forumsmitglieder. Ich war mit einer anderen Gruppe von Freunden dort, darunter mein bester Freund, und ich hatte vorher angekündigt, dass ich die meiste Zeit mit ihnen verbringen würde, aber ich würde versuchen, mich für ein paar Fotos und Ähnliches mit der Forumsgruppe zu treffen, da wir alle Cosplay zu Charakteren aus dem Videospiel machten, dem das Forum gewidmet war. Doch als ich Annie traf, klammerte sie sich sofort an mich und sagte, wie viel attraktiver ich sei, als sie erwartet hatte. Sie hatte schon vorher Fotos von mir gesehen, aber sie meinte, dass ich in echt noch süßer sei als online. Rückblickend sehe ich, dass sie sich meine Verletzlichkeit zunutze machte, von der sie wusste, aber in dem Moment fühlte ich mich sofort zu ihr hingezogen. Als Folge verbrachte ich den Großteil der Convention mit ihr, was in der Gruppe, mit der ich ursprünglich gekommen war, nicht gut ankam. Es kostete mich viel Zeit und Mühe, meine Beziehungen zu ihnen wieder zu reparieren. Ich verbrachte auch ziemlich viel Zeit mit Ron, der sich in echt als noch unangenehmer herausstellte als online, aber aus irgendeinem Grund vergötterte Annie ihn. Mit dem Vorteil des Rückblicks glaube ich, dass sie dachte, wenn sie mich anhimmelte, würde er eifersüchtig werden. Aber er war nie an ihr interessiert, also funktionierte das nicht. Dass ich eine Frau war, könnte ihre Absichten zusätzlich verwirrt haben. Das Wochenende ging zu Ende und kurz vor Schluss der Veranstaltung wurde Ron von der Security hinausgeworfen und bekam ein dauerhaftes Hausverbot, weil er brutal ein Mädchen schlug, das ihn umarmen wollte. Zufällige Umarmungen sind eine seltsame und nicht immer willkommene Realität auf Anime-Conventions. Sie entschied sich, keine Anzeige zu erstatten, weil er sie gebeten hatte, ihn nicht zu umarmen, also sah sie sich teilweise selbst als schuld. Da Ron nun nicht mehr im Weg war, richtete Annie ihre ganze Aufmerksamkeit auf mich, oder das dachte ich zumindest. Am Ende des Wochenendes erklärte Annie, dass sie jetzt meine Freundin sei. Hast du schon einmal von roten Flaggen in einer Beziehung gehört? Nun, Annie war praktisch eine wandelnde rote Flagge. Sie traf jede Entscheidung in unserer kurzen Beziehung. Und wenn ich sage jede, meine ich wirklich jede. Ich hatte buchstäblich kein Mitspracherecht. Sie sagte mir, welchen Beziehungsstatus wir hatten und wann er sich änderte. Sie sagte mir, dass wir jetzt ein Paar seien. Nur wenige Tage später erklärte sie, dass wir verlobt seien. Da sie in Ohio lebte und ich in Maine, weigerte sie sich, für mich umzuziehen. Vielleicht war ihr nicht klar, wie verletzlich und dumm ich in diesem Moment war, denn sie forderte, dass ich nach Ohio ziehe. Ich tat es nicht, begann aber Pläne dafür zu machen. Und dann, ganz plötzlich, sagte sie, »Das geht alles viel zu schnell. Zwischen uns ist es vorbei.« Klar ging es zu schnell. Innerhalb einer Woche gingen wir von »Wir gehen miteinander aus« zu »Wir sind verlobt« über, und keine zwei Monate später war alles vorbei. Es war verrückt, um es milde auszudrücken. Anfangs war ich verletzt, aber als ich mich mental und emotional stabilisiert hatte, war ich enorm erleichtert, dass Annie aus meinem Leben verschwunden war. Oder das dachte ich zumindest. Das erste Zeichen, dass noch etwas auf mich zukam, war, als Annie zugab, dass ihre Beziehung zu ihrer Freundin in Ohio, von der sie behauptet hatte, sie sei schlecht zu Ende gegangen, in Wirklichkeit nie geendet hatte. Aber laut ihr hatte sie vorgehabt, mit ihr Schluss zu machen, bevor ich nach Ohio käme. Kurz nach dieser Enthüllung trennten wir uns. Und dann begann ich, Nachrichten und Anrufe von Ron zu bekommen. Offenbar bombardierte Annie ihn trotz all ihrer öffentlichen Posts über unsere Beziehung mit Instant Messages, SMS und sogar Anrufen. Sie erklärte ihm ihre Liebe und versprach, mich sofort zu verlassen, wenn er es nur wolle. Ron sagte ihr wiederholt, dass er kein Interesse hatte und blockierte sie schließlich auf AIM, blockierte ihre Nummer und verließ natürlich auch das Forum. Ron schrieb mir und rief mich an, um mich darüber zu informieren. Obwohl ich ihm mehrfach sagte, dass Annie und ich längst getrennt waren, schien er zu glauben, ihr Verhalten sei meine Schuld und es sei meine Verantwortung, sie unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn er es nie direkt sagte, glaube ich, dass Annie ihm Lügen über mich erzählt hatte. Später fand ich heraus, dass er an anderen Orten schlecht über mich sprach. Irgendwie hatte ihn das überzeugt, dass ich für Annies Belästigung verantwortlich sei und sie stoppen könnte, wenn ich wollte. Ich sagte ihm immer wieder, dass zwischen Annie und mir Schluss sei und wir nicht einmal mehr miteinander sprachen. Wenn sie ihm ernsthafte Probleme bereite, solle er zur Polizei gehen. Da war ich also. Annie belästigte Ron, Ron gab mir die Schuld für ihre Belästigung und belästigte mich gleichzeitig auf seine Weise. Ich hatte ihm nie meine Telefonnummer gegeben, aber er fing an, mich anzurufen, nachdem ich ihn auf AIM blockiert hatte. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen sollte. Schließlich zog Annie in denselben Bundesstaat, in dem Ron lebte. Ich weiß nicht, ob sie sich von ihrer Freundin in Ohio getrennt hatte, aber sie begann damit, ihm zufällig an öffentlichen Orten zu begegnen. Sie folgte ihm bis zu seinem Haus und versuchte, ihn zu besuchen, wobei sie darauf bestand, dass sie ihn nicht belästige, sondern dass sie doch einfach nur Freunde seien. Ron sagte ihr in sehr deutlichen Worten, sie solle ihn zum Teufel scheren, aber Annie tauchte weiterhin bei ihm zu Hause auf selbst, wenn er nicht da war. Ron war immer noch überzeugt, dass alles meine Schuld sei, also war es laut ihm meine Verantwortung, das Problem zu lösen. Schließlich änderte ich meine Telefonnummer und löschte meine Online-Präsenz, damit sie mich nicht mehr über soziale Netzwerke oder anderswo finden konnte. Ich weiß nicht genau, wie die Dinge zwischen Ron und Annie endeten. Wie gesagt, etwa 2 Jahre später fand ich heraus, dass Ron irgendwo anders wieder schlecht über mich sprach, diesmal allerdings aus Gründen, die nichts mit Annie zu tun hatten. Trotzdem erzählte er weiterhin Dinge über mich, die einfach nicht stimmten, und ich bin mir sicher, dass Annie sie ihm erzählt hatte. 2 Jahre lang hegte dieser Typ Groll gegen mich, nur wegen meiner kurzen Beziehung mit einem Mädchen, das von ihm besessen war. 10 Jahre später habe ich von Ron und Annie nirgendwo im Internet mehr etwas gesehen. Ich war dieses Jahr sogar wieder auf der Convention, auf der ich Annie kennengelernt hatte. Obwohl ich dort ein paar Probleme mit einer anderen Beziehung hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt schon klar geworden, dass meine Beziehungsprobleme eigentlich meine eigene Schuld waren. Also hörte ich auf, mit Leuten auszugehen. Ich habe Ron nie wieder gesehen. Er hatte ja lebenslanges Hausverbot. Und Annie auch nicht. Obwohl sie mittlerweile in der Gegend lebte, nur um ihn stalken zu können. Also Ron, ich hoffe, die Sache mit dem Stalking hat ein friedliches Ende gefunden und dir ist nichts passiert. Annie, hoffentlich begegnen wir uns nie wieder.